Was ich mir bei unseren Kunden mehr wünschen würde, ist ein bisschen besseres Verständnis für die P&L-Logik. Also wir haben Kunden, die generieren mit uns nachweislich mehr Umsatz und auch gar nicht so wenig. Und teilweise kommt dann trotzdem der Geschäftsführer, sagt, wir müssen Kosten einsparen und dann werden Softwarelizenzen gestrichen. Und tatsächlich in den meisten Fällen sagt die Geschäftsführung, ja, nee, wir sehen hier irgendwie 5.000 Euro, die wir jeden Monat bezahlen. Dann muss ich das irgendwie gegenrechnen. Dann sage ich, ja, aber das haben wir schon alles für euch gemacht. Schaut doch mal hier hin. Also dieses Verständnis von, ich investiere in etwas, ich bekomme auf der anderen Seite mehr Geld raus im Softwarebereich. Ich glaube, das ist für manche noch schwierig nachzuvollziehen, sondern die sehen dann Software irgendwie so als Kostenstelle, als reine Kostenstelle.
Meine beiden Gäste heute sind Gründer von AI-Tools. Ihr Geschäftsmodell ist quasi erst seit wenigen Jahren überhaupt möglich und sie haben sich sehr schnell getraut, eine Nische zu definieren und darin in einem Produkt zu starten. Wir lernen heute von AI-Unternehmern, wie ein erfolgreiches Produkt mit AI aufgebaut sein muss und wie erfolgreich man damit werden kann. Ich bin Christoph Bursek und ich begrüße dich zum Inside Talk. Inside Talk ist unser monatlicher Deep Dive mit mehreren Experten, präsentiert von Vodafone Business. Folgt uns jetzt, um keine neue Folge mehr zu verpassen und checkt mal die anderen Folgen im Feed. Wir haben starke Gäste und tolle Themen. Meine Gäste heute heißen Melvin Schwarz, er ist der Co-Founder von Vision AI und Marius Meiners, er ist der Founder von Peak AI. Vision AI setzt Agenten für E-Commerce auf und Peak AI macht es Unternehmen möglich zu verstehen, welche Websites, Produkte oder Empfehlungen in ChatGPT, Claude, Gemini und so weiter so ausgespuckt werden. Ich freue mich heute von beiden zu lernen, welche Features ein erfolgreiches AI-Produkt überhaupt braucht, wie und wann man testet, welche Erfolgshypothesen man so aufgestellt hat für sein Produkt und wie sie den Vertrieb aufgebaut haben und natürlich, was die härtesten Learnings waren. Und natürlich, was macht Ihnen vielleicht Hoffnung bei der aktuellen AI-Entwicklung und wo haben Sie auch Sorge? Los geht's, herzlich willkommen Melvin von Vision AI und lieber Marius von Peak AI, schön, dass ihr hier seid.
Vielen Dank.
Danke dir, schön, dass wir da sein dürfen.
First things first, das Wichtigste immer am Anfang vom Podcast. Marius, der war schon mal unter den 100 besten Spielern von League of Legends, habe ich gelesen. Was muss man denn da an Zeit investieren? Und vielleicht kennt nicht jeder League of Legends. Und auf welchen Stundenlohn kommt man denn, wenn man unter den Top 100 Leuten ist?
Ja, leider mittlerweile auf einen sehr hohen, damals hatte ich das gemacht, auch noch nicht so hoch. Also die Storyline, das ist ein bisschen lustig. Ich habe irgendwie, als Jugendlicher war ich irgendwie wirklich 18 Stunden in meinem Zimmer immer am Zocken. Geschichte ist so ein bisschen, ich war als Jugendlicher sehr krank, konnte nicht in die Schule gehen und habe dann irgendwie mich organisch damit beschäftigt, einfach zu zocken und dann immer gesagt, hey, wenn du das sowieso die ganze Zeit machst, dann kannst du auch ernst nehmen, dann kannst du auch versuchen, darin richtig, richtig gut zu werden. Und habe dann irgendwie, angefangen, wirklich wettbewerbsintensiv zu spielen, viele Turniere zu spielen, versucht irgendwie auf der Ladder immer höher zu kommen und hat damit auch ganz gut Geld verdient, damals für einen 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen. Aber ich sag mal, wenn du heute auf dem Niveau spielst, dann kannst du schon so deine 200, 300k im Jahr ganz easy machen und die guten Spieler machen eher so 1 Million, 2 Millionen im Jahr. Das ist schon machbar. Und hab den Zeitpunkt also ein bisschen verpasst, wo man das hätte am besten mitnehmen können und interessieren können, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vor der Welle ist immer genauso doof wie nach der Welle, ne? Also,
ja.
Okay. Beeindruckend. Melvin, wie können wir beide das noch toppen?
Ich glaube, toppen ist schwierig. Wenn ich so zurückdenke, was ich mit 13, 14 gemacht habe, dann war es auch schon im Bereich Computer und Software. Aber was für mich immer faszinierend war, ich fand es super cool, dass dir halt der Computer möglich hat, auszubrechen aus deinem eigentlichen Umfeld. Ich bin super einfach aufgewachsen, auch hier in der Gegend von Bielefeld, wo ja auch Vision AI ist. Hier ist ja auch ansonsten nicht allzu viel los, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und mit 13 habe ich dann irgendwann angefangen. Ich hatte eine riesige Hot Wheels-Sammlung, mit der ich eigentlich gespielt habe, ehrlicherweise. Und dann hat mir mein Großvater meinen ersten Computer gekauft, weil ich unbedingt was machen wollte. Ich wollte irgendwie raus aus Bielefeld-Gütersloh mehr sehen. Und habe dann über YouTube angefangen, mir Tutorials anzuschauen, wie man so Webseiten baut, vor allem Online-Shops. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, die Hot Wheel-Autos, die lassen sich nicht nur bespielen, sondern die lassen sich auch verkaufen. Und dann habe ich zu der Zeit, wo Marius schon Top 100 bei League of Legends war mit 14, dann irgendwann angefangen, einen Webshop zu bauen und habe da meine beliebtesten Hot Wheel-Autos verkauft. Ich habe da jetzt nicht unendlich viel Geld mit verdient, aber irgendwie so 30, 40 Euro. Und das war für so einen 14-Jährigen schon irgendwie so ein Wow-Moment, ne? Du kannst Geld übers Internet verdienen. Richtig, richtig cool.
Ah, witzig. Ich hatte auch mal, aber das war, ich bin, man merkt es vielleicht nicht, ich bin einen Tick älter als ihr. Und ich hatte Mitte der 90er meinen ersten Webshop gebaut und habe dann Merchandise von South Park verkauft.
Geil.
Und das war total super, hat Spaß gemacht. Das war dann damals irgendwie gerade neu bei RTL im Programm. Und habe ein paar Jahre Merch verkauft und keine Steuern bezahlt ans Finanzamt. Ich dachte halt einfach, ich habe halt immer Rechnung geschrieben und irgendwie 16% Mehrwertsteuer raufgeschrieben und dachte, das ist ja verrückt, das ist ja nochmal 16% extra Gewinn für mich. Und dann irgendwann kam dann das Finanzamt und hat dann für die letzten 4 Jahre geschätzt. Und das war ein schmerzhaftes Erwachen.
Was hast du dann gemacht? Bist du dann wirklich ins Schwitzen gekommen oder ging es noch irgendwie?
Nee, es ging überhaupt nicht. Also ich musste dann damals meinen ersten Sparkassenkredit aufnehmen. Der ging natürlich nicht ohne eine Lebensversicherung. Die musste ich auch dann erstmal abschließen.
Natürlich.
Also das hat dann dazu geführt, dass ich dachte, vielleicht sollte man das nicht alles nur aus dem Bauch machen. Aber wahrscheinlich geht es wahnsinnig vielen Menschen so, die anfangen, Geld zu verdienen, selbstständig, dass sie dieses ganze Steuer- und Zurücklegen und so weiter Thema. Das ist für viele eine Herausforderung. Okay. Ja, toll, super. Das waren schon mal 2, 3 interessante Anekdoten. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen tiefer gehen und natürlich auf unser AI-Thema eingehen. Ich frage euch jetzt mal nacheinander ein paar Fragen und würde euch bitten, ob ihr die vielleicht so mit Ja, Nein oder bin ich neutral beantworten könnt. Also ihr könnt vielleicht auch einen Satz dazu sagen, aber es geht jetzt nicht darum, tief einzugehen, sondern eher so ganz kurz mal eure Meinungen abzuchecken für den späteren Gesprächsverlauf. Und ich fange mal an Melvin, an dich vielleicht zuerst. Ohne AI im Unternehmen habe ich schon 2025 relevante wirtschaftliche Nachteile. Ja, nein oder neutral?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Marius?
100%.
Beide ja, okay. Und der Impact von AI-Tools und Strategien auf die nächsten 24 Monate wird immer noch stark unterschätzt. Ja, nein, vielleicht. Marius?
Ich glaube, es kommt den Sektor an. In vielen Sektoren stark unterschätzt.
Stark unterschätzt. Melvin?
Ich glaube nicht, dass es so stark unterschätzt wird. Ich glaube, wir sind kurz davor, dass wir erstmal uns darauf fokussieren müssen, den Peak, den wir gerade haben, auszunutzen. Und ich sehe auch, dass einige Unternehmen tatsächlich den Impact von AI überschätzt haben. Es kommt halt immer darauf an, wie viel mehr du mit AI wirklich erreichen, / automatisieren kannst. Also wenn ich als Software Company mein Customer Success automatisiere und bei einer 80% Marge. Okay, sorry. Dann einfach nur nein.
Okay. Typischerweise haben Menschen unter 35 es viel einfacher, sich an AI-Tools zu gewöhnen, als Menschen über 35. Melvin?
Ich würde sagen nein.
Mhm. Marius?
Auf jeden Fall, ich würde sagen ja.
Mhm. Und vorletzte Frage. Ich persönlich habe schon einen guten Prozess gefunden, um zum Thema AI up-to-date zu bleiben. Marius?
Nee, leider nicht.
Okay, Melvin?
Ja, bei mir ist es Twitter oder X.
Mhm. Und letzte Frage. Wer heute einen Job hat, braucht sich keine Sorgen zu machen, dass AI seinen Job wegnimmt. Ja, nein. Wer möchte?
Ich müsste darauf eine differenziertere Antwort geben. Ich würde sagen, wenn ja, nein, vielleicht, dann vielleicht.
Vielleicht, finde ich, ist okay, ja. Ist fair. Und Melvin, wer heute einen Job hat, braucht sich keine Sorgen zu machen, dass AI seinen Job wegnimmt.
Nein, ich glaube schon, dass sich einige Leute Gedanken darüber machen müssen. Ja.
Okay, vielen Dank. Auch danke, dass ihr euch Mühe gegeben habt, das kurz zu beantworten. Das ist gerade wenn man nur so eine begrenzte Antwortmöglichkeit hat, ist es natürlich immer besonders schwierig, gerade auf komplexe Fragen zu antworten. Ich möchte jetzt heute mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie ihr als AI-Gründer mit diesem ultraschnell sich entwickelnden Thema umgeht, was ihr gelernt habt und welche Art von Werten ihr mit euren Tools bei den Unternehmen aufbauen oder stärken möchtet. Ich würde gerne erstmal eure beiden Unternehmen kennenlernen. Melvin, was macht Vision AI?
Vision AI ist eine Firma, die sich zur Aufgabe gemacht hat, dem Mittelstand die gleichen starken AI-Technologien an die Hand zu geben, wie sie zum Beispiel von einem Amazon oder einem Shein eingesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel Recommendation Engines, es zählen Suchtechnologien, aber auch Technologien, die zum Beispiel die gesamten Stammdatenpflege in so einem E-Commerce-Business komplett automatisieren können. Ziel ist dabei immer, Zeit sparen, Conversion nach oben bringen. Und Vision AI ist ja auch schon ein alter Hase. Wir machen das jetzt hier seit 7 Jahren. Das heißt, wir haben angefangen, eigene Modelle zu entwickeln. Damals, als wir gestartet haben, da gab es den Luxus, dass ich jetzt ein LLM nehme, das ein bisschen feintune und dem ein paar Richtlinien gebe und dann läuft das Ganze schon. Den Luxus hatten wir nicht. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir 2019 einige Werkstudenten, 10, 15 Werkstudenten bei uns im Büro hatten und wir ein Modell trainieren wollten, um einfach nur zu sagen, ist das ein Modelbild in einem Fashion-Shop, das von vorne, von der Seite oder von hinten fotografiert wurde. Und wir saßen da jede Nacht zusammen mit 15 Leuten und haben wirklich manuell die ganzen Bilder labeln müssen und gesagt, vorne, hinten, Side und so weiter. Das heißt, wir sind lange dabei, wir haben echt viel gesehen, wir sind, ja, man kann auch schon fast sagen, leider mitten durch diesen Strudel gekommen, weil der Tech-Stack, den wir ja quasi vor 6 Jahren aufgebaut haben, den mussten wir jetzt nochmal komplett neu entwickeln über die letzten Monate. Und das hat auch dazu geführt, dass uns das in einigen Punkten mehr gebremst hat, als es hätte bremsen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir heute ein Produkt, das super stark ist. Wir haben über die letzten 5 Jahre um die 10 Millionen Euro geraced mit wirklich Top-Investoren aus Deutschland. Wir haben 230 Kunden gewonnen, hatten zur Peakzeit irgendwie, ich glaube, 2,8 Millionen ARA. Haben uns jetzt nochmal ein bisschen umfokussiert, haben also auch einen dramatischen Shift gemacht, weil...
Darüber sprechen wir nachher nochmal, ja.
Naja, gerne, gerne. Aber wir haben auf jeden Fall ein Shift gemacht. Wir fokussieren uns jetzt mehr auf das Thema Profitabilität und Produkt und sind jetzt wirklich in einem Stadium, das uns sehr, sehr gut gefällt.
Ja, danke dir für die Antwort. Marius, was macht Peak AI?
Ich habe mich gerne kurz, im Endeffekt, wir helfen Unternehmen zu verstehen, wie sie auf ChatGPT, Perplexity etc. performen. Also wir unterstützen Marketing-Teams, das sind unsere User. Und der Makro-Shift ist so ein bisschen, Leute hören auf zu googeln. Ihr kennt das wahrscheinlich selber von eurem eigenen Verhalten und suchen eben mehr auf ChatGPT, zum Beispiel nach Produkten und suchen irgendwie nach, hey, was ist die beste Risikolebensversicherung? Das heißt, für Versicherer also super relevant, dort aufzutauchen. Und unsere Software ermöglicht es eben, Unternehmen zu verstehen, wie sie performen und wie sie ihre Performance auch verbessern, ihren Inbound skalieren auf diesen Plattformen und dann eben Conversions treiben.
Ihr habt ja jetzt beide Unternehmen gegründet und ich möchte den Zuhörenden so ein bisschen helfen, Richtlinien oder Erfahrungen von euch mitzubekommen. Irgendwann gab es ja den Punkt, da habt ihr euch noch nicht dafür entschieden, dass Vision AI E-Commerce-Unternehmen helfen soll und dass Peak AI Insights in die LLMs geben soll. Könnt ihr uns so ein bisschen erzählen, gab es da so eine Shortlist an Ideen? Sagt ihr ja Hauptsache irgendwas mit AI? Habt ihr das Tool entwickelt, weil ihr selbst genau dieses Problem hattet, das gelöst werden sollte? Wie ist die Ideenfindung und die Gründung abgelaufen? Ab welchem Punkt wart ihr euch so sicher, dass ihr gesagt habt, damit starte ich jetzt?
Bei mir kam das ehrlicherweise sehr organisch. Wir haben damals gestartet mit einem neuen Online-Shop-Konzept. Wir haben sehr, sehr viele Online-Shops im Bereich Home and Living ausprobiert. Und wir haben gesehen, dass die User Experience bis auf West Wing in der Regel überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und unsere Idee war, eine Art 21 Buttons, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber eine Art 21 Buttons zu kreieren. Das ist eine Mischung aus Social Media und E-Commerce Store. Das heißt, die Leute können von ihrem Wohnzimmer zum Beispiel Bilder hochladen. Wir platzieren dann diese weißen Punkte auf dem Bild und sagen, hey, dieses Sofa gibt es dann zum Beispiel bei, ich weiß nicht, Roller, West Wing, hast du nicht gesehen. Und das Tolle war, dass wir in dieser App sehr, sehr viele AI-Funktionalitäten eingebaut haben. Das heißt, wir haben automatisch erkannt, welche Produkte du in deinem Wohnzimmer hast. Wir wussten ungefähr, in welchen Shops sie zu finden sind. Darüber hinaus konntest du dann zum Beispiel auch sehr natürlich suchen. Das heißt, wir haben damals schon angefangen, so eine Semantic Search aufzubauen, dass du sagen kannst, ich habe ein Wohnzimmer im Boho-Stil, nächste Woche habe ich eine Party. Was kann ich irgendwie noch als Dekoration kaufen? Und dann hätte die App dir das vorgeschlagen. Und als wir das gebaut haben und angefangen haben, die ganzen Händler auf unsere Plattform onzuboarden, damit wir auch deren Produkte mitverkaufen können, haben die irgendwann zu uns gesagt, Jungs, sehr, sehr cool, aber baut nicht das nächste Home24, auch wenn es irgendwie netter aussieht, sondern wir haben richtig Bock, eure Technologien einzusetzen. Und dann haben wir uns natürlich dazu entschieden, erstmal ein, zwei Tests zu machen, zu schauen, ob das auch gut funktioniert, ob wir auch wirklich Software verkaufen können. Ja, wir waren ja eher E-Commercer, die immer softwareaffin waren, die früh mit AI in Kontakt kamen. Aber ein richtiges SaaS-Business haben wir bis dato nicht gebaut gehabt. Und als wir dann 2, 3 Kunden ausprobiert haben, haben wir gemerkt, ey, das kommt super an. Unsere Kunden machen wie 10, 20, 30% mehr Umsatz. Das ist ein richtig spannendes Thema. Ja, und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, lass den E-Commerce-Shop links liegen. Wir werden jetzt eine Software-Company.
Du hattest gerade dieses Beispiel genannt, dass du sagst, ich habe ein Boho-Style-Wohnzimmer, was kann ich noch für Deko kaufen? Welches Feature ist denn am treibendsten gewesen, wenn du sagst, teilweise gibt es bis zu 20, 30% mehr Umsatz?
Es gibt im E-Commerce eigentlich 2 Hauptfunktionalitäten, die jeder Online-Shop mitbringt, die in der Regel aber auch meiner Meinung nach noch auf dem Stand sind von Mitte 2015, 2010. Und das ist einmal die Empfehlungstechnologie. Wenn du dir ein Produkt anschaust und du siehst, hey, hier hast du ein paar Empfehlungen, Kunden kaufen auch, das kennen wir alle. Und einmal die Suche. Und das Problem bei den Empfehlungen ist, dass die in der Regel nicht gut sind, weil die nur auf statistischen Daten basieren. Ja, das heißt, wenn ich mir zum Beispiel einen Tisch anschaue und 10.000 Leute haben diesen Tisch in der Vergangenheit zusammengekauft mit einem Stuhl, dann wird mir zu diesem Tisch ein Stuhl vorgeschlagen. Ob dieser Stuhl stilistisch oder technisch von der Höhe zu meinem Tisch passt, darauf schaut niemand. Ja, und diese Daten sind für die meisten gar nicht irgendwie relevant für diese ganzen Recommendation Engines. Das heißt, wir haben an der Stelle eine Technologie gebaut, die wirklich die Bilder analysiert, die Produkttexte analysiert und jetzt über all die Jahre dadurch, dass die Händler nicht unbedingt nur ein Produkt verkaufen, dass es nirgendwo anders gibt, haben wir aus mehreren Ecken die ganzen Daten zusammengeführt und können diesen Stuhl und den Tisch wirklich verstehen. Das heißt, wenn du dir einen Landhausstil-Tisch in dein Wohnzimmer stellst, versuchen wir dir auch Stühle, Bänke und Dekoration im gleichen Stil, im gleichen Kontext zu empfehlen. Ja, und das hat sehr gut funktioniert. Also es gibt so ein klassisches Beispiel, wenn du auf Zalando oder wenn du auf Amazon dir ein Bett anschaust, das ist irgendwie 1,40 x 2 Meter, dann wird dir dazu ein Lattenrost empfohlen und selbst auf Amazon ist das Lattenrost nicht 1,40 x 2 Meter, sondern vielleicht 1,60. Ja. Und wir stellen sicher, dass es halt wirklich passt.
Das ist ein super Beispiel, das passiert mir ganz häufig. Ich habe eine Überlänge, ich habe ein 2,20 Bett und ständig, wenn ich dann auf 2,20 Produkten bin, wird mir dann wieder 2 Meter Topper, 2 Meter Bettwäsche und so weiter angeboten. Jetzt nur die Frage, ob das sozusagen ein Zeichen dafür ist, dass Amazon so blöd ist, dass sie sagen, dass sie das nicht hinbekommen, oder dass es für die, dass sie gesagt haben, das macht am Ende doch nur eher 1% aus und wir haben noch so viele Baustellen vor uns, wo wir 5% Verbesserung sehen.
Also tatsächlich machen Recommendations 30% des gesamten Umsatzes bei Amazon aus, Stand 2020. Da wurde das erhoben, also sehr signifikant meiner Meinung nach. Und wir haben ja auch unzählige AB-Tests gemacht. Du kannst einen Online-Händler nicht veräppeln. Ich kenne das selber. Wenn wir eine neue Technologie einsetzen, wird der erstmal gebenchmarkt von oben bis unten, links nach rechts. Und im Durchschnitt generieren wir 16% mehr Umsatz als zur Basisvariante, also als zur Wettbewerbsvariante. Und das ist, würde ich schon behaupten, dadurch, dass wir nicht den Longtail bedienen, sondern eher den Mittelstand, also umsatztechnisch 10 bis mehrere 100 Millionen, sehr signifikant. Natürlich, wenn du jetzt 300-400 Millionen im Shop generierst, ist es vielleicht dann nur 5%, aber auch das macht den Händler am Ende des Tages Spaß, denn im E-Commerce sind die Margen immer ziemlich, ziemlich dünn, je nach Industrie.
Spannend, absolut. Ich fasse mal kurz zusammen. Ihr habt erst selber Shops betrieben, dann habt ihr gesagt, wir bauen mal eine richtig tolle Plattform. Und in dieser Plattform habt ihr gemerkt, die Leute haben weniger Interesse, noch die nächste Plattform zu bespielen, selbst wenn, gerade wenn sie vielleicht noch nicht 40 Millionen Unique User im Monat hat, sondern dass sie sagten, aber diese Technik, wenn die irgendwie bei mir lokal hilft, aus dem gleichen Traffic mehr Umsatz zu holen, dann kann das hochspannend für mich sein.
Absolut.
Cool.
Das war auch genau die Zeit, in der Google Ads etc. immer teurer wurden. Ja. Das heißt, das hat das sehr stark angefeuert.
Okay. Vielen Dank. Das habe ich, glaube ich, gut verstanden. Hast du gut erklärt. Marius, wie bist du auf PKR gekommen? Hattest du auch einen ähnlichen Run oder hast du dich wirklich mit einer Shortlist an 5 Ideen hingesetzt und gesagt, die wird's jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich einen sehr komischen Weg irgendwie hinter mir. Ich habe erst bei PwC, bei Venture Deals, M&A gemacht und irgendwie viel mit, ich sag mal, Family Offices, Corporates als Limited Partner investiert, in Wagniskapitalfonds in Europa, ne, Startups gekauft, verkauft und habe dann immer gesagt, Marius, du willst immer gründen, dann musst du es jetzt auch machen. Hab dann, hat aber kein Team, habe so ein bisschen an der Nähe gearbeitet im Bereich Fintech, die basiert halt auf einer regulatorischen Änderung. Bin dann damit zur Antler in die Kohorte im September. Und dann hat sich Olaf Scholz in die Kamera gestellt und gesagt, ja, die Regierung gibt es nicht mehr. Dann war mein Thema tot, weil der Gesetzentwurf war dann klar, wird nicht kommen. Und ich war schon so, ich kannte schon die Leute, die das Gesetz geschrieben haben. Ich war schon richtig drin. Und dann ging es eben auf die Suche. Und ich habe dann mit meinen Co-Foundern Tobi und Daniel gemeinsam geguckt, ey, was kann man eigentlich machen, was passiert eigentlich gerade? Und wir haben gesagt, wir wollen AI oder Consumer machen. Als dann Search in ChatGPT kam, damals nur so für Paid und Logged-in-User, war irgendwie klar, okay, das ist eine krasse Veränderung daran, wie Menschen suchen und wie sie Produkte finden. Wir haben dann irgendwie mit ganz vielen Marketing-Teams gesprochen, ob sie da bereits was machen. Viele hatten irgendwie ihre eigenen Visual Basic Scripts geschrieben oder so selber super viel experimentieren. Dann war mir klar, okay, cool, da ist noch super viel Space, was Cooles für diese Leute zu bauen. Tobi hatte auch schon irgendwie auf der Google-Welle mal Produkte gebaut, damals irgendwie für SEA und so. Und dann war das Thema relativ naheliegend. Es ist auch ein offensichtliches Thema. Das führt dazu, dass wir auch sehr, sehr viel Wettbewerb haben. Also wir haben eben gestartet mit so 2, 3. Jetzt sind wir bei so 50. Also ohne zu übertreiben, jeder zweite, dritte Tag kommt irgendwie neuer hinzu.
Aber international jetzt nicht nur aus Deutschland,
international,
ne?
Genau. Mhm. International. In Deutschland gibt es ein Team in München. Die haben jetzt, glaube ich, ein bisschen aufgegeben. In Wien gibt es ein Team. Visionaries hat gerade was gefundet. In Barcelona. Aber schon primär USA.
Okay. Gab es noch competing ideas zum Thema?
Ja, wir hatten tatsächlich davor viel rumprobiert im Bereich so Regulatory Technology mit AI. Da gibt es ja auch viele Engel, die man irgendwie gut spielen kann, aber es war dann einfach
was nicht mehr Space. Beispiel?
Zum Beispiel so Monitoring für Regulatorik. Ne? Also die These ist so ein bisschen, die EU macht so viel Regulatorik. Niemand weiß, was applied überhaupt auf einen und was sind die Auswirkungen und so. Da hätte man was bauen können, aber war einfach nicht cool. Also so, wir haben mit den Leuten geredet, einfach keinen Spaß gemacht für so regulative Leute zu bauen. Das ist einfach jetzt nicht so meine Target-Audience, würde ich sagen, mit der ich so vibe und an die ich Bock habe, was zu verkaufen. Von daher war das Thema, was wir jetzt machen, irgendwie deutlich angenehmer und auch cooler und irgendwie der Markt ist auch geiler und so. Von daher sind wir ganz froh, dass wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind.
Ich wollte fragen, Marius, wie geht ihr mit dieser Wettbewerbssituation um? Wir haben das auch gemerkt, dass es super, super einfach wird, einige AI-Tools auf die Beine zu stellen. Wir können uns dadurch gut beschützen, dass wir eine Integrationsmode haben. Also es ist super schwierig, dich in diese diverse E-Commerce-Landschaft zu integrieren. Schaust du dir die Top 100 Shops an, haben die 80 verschiedene Systeme. Das ist ein ziemlich starker Burggraben. Wie geht ihr damit um? Was ist da eure Strategie? Ich kann mir das ja echt auch super stressig vorstellen im Alltag, ne? Also ich hasse es immer, wenn ich irgendeinen neuen Competitor sehe.
Ja, ich finde das sogar gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses so E-Sport-Spieler-Wettbewerb ist irgendwie so ganz cool, macht Spaß Ding. Aber es ist schon krass. Also ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, dass die meisten Modes, die du generieren kannst, erst at scale funktionieren. Das heißt, du musst erstmal auf so 1.000, 2.000 Kunden kommen, um richtig krasse Modes zu generieren, weil es primär so Daten-Modes gibt, die man mitnehmen kann. Dafür brauchst du einfach super viele User. Das heißt, das Nummer-1-Thema ist Go-to-Market und Geschwindigkeit. Und das ist auch das, worauf wir uns halt super stark fokussieren, was wir, glaube ich, auch ganz gut gemacht haben. Wir sind irgendwie von 0 Revenue auf über 500.000 ARR in 4 Monaten gewachsen. Also haben das wirklich sehr aktiv bespielt und wachsen super schnell weiter. Also Ziel ist irgendwie 4 Millionen bis Ende des Jahres, im ersten Jahr des Unternehmens zu kommen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das aber auf jeden Fall funktionieren kann, so wie wir den Markt wahrnehmen und auch das Wachstum weitergeht gerade. Und dann, glaube ich, weiß man schon, wer gewonnen hat in dem Space. Also ich glaube, es gibt so ein 6 bis 8 Monat-Window, wo man das irgendwie mitnehmen kann und gewinnen kann. Und dann wird klar sein, hey, die haben es gemacht oder die haben es nicht gemacht.
Das ist ja spannend. Wir haben jetzt irgendwie 4, 5 Mal den Begriff Mode benutzt. Nochmal zur Erklärung. Burggraben, glaube ich, hattet ihr auch genannt. Das ist so eine Art Eintrittshürde, wo man sagt, das macht es für andere Wettbewerber in dem Markt ganz schwer, irgendwie ranzukommen. Bei Melvin waren es die unterschiedlichen E-Commerce-Systeme. Und du hattest, Marius, gesagt, dass es teilweise irgendwie Geschwindigkeit, Skalierung, Features, also möglichst früh da anzukommen, dass man sagt, naja, von den 10 Tools, 50 Tools, die es gibt, ist halt Peak AI, dass das irgendwie am meisten kann. Das ist auch easy, dass ich genau dahin gehe, selbst wenn die anderen das irgendwie in 2 Jahren anbieten. Ich brauche es ja jetzt.
Total. Also ich glaube, was ist in 2025, was kann man eigentlich noch anders machen? Also du kannst irgendwie extrem geile UI UX machen, du kannst eine krasse Brand haben, du kannst so die Nummer-1-Marke für den Bereich sein, du kannst schneller sein, aber das sind eigentlich die einzigen Dinge, die du noch hast und da musst du halt exekuten.
Du hattest eben genannt, ihr seid auf ungefähr 400.000 Annual Recurring Revenue gekommen innerhalb von, sagtest du, 4 Monaten?
Genau, über 500.000 in 4 Monaten. Sogar, ich glaube, über 600.000 in 4 Monaten, ja.
Das heißt, ihr seid dieses Jahr erst gestartet, das kommerzielle Produkt anzubieten?
Ja, wir haben Dezember die erste Line of Code geschrieben, 6 Wochen gebaut, im Ende Januar gelauncht, 1. Februar erster Sale und dann 4 Monate später so 600.000 ARR.
Ich hatte erst verstanden, die erste Line of Coke, aber du meinst erste Line of Coke, sagst du. Okay. Ich bin so ein Schreibtischtäter. Ich habe ganz viele Ideen und setze halt ganz wenig um. Deswegen muss ich da auch nochmal nachfragen, wie habt ihr denn die ersten 10.000 Euro ERA aufgebaut? Wie geht man dann raus und sagt, willst du nicht unser erster Kunde werden?
Ja, ich glaube, das erste Ding ist, glaube ich, du musst einfach ein relevantes Problem pitchen. Wir haben damals so gelernt, du musst einfach den Demand am Markt finden. Du kannst eigentlich nichts verkaufen, was Leute nicht wirklich richtig krass brauchen, weil es ist einfach zu schwer. Die Leute sind so überflutet mit irgendwie Inbound, den sie bekommen, mit hey, hast du nicht Bock, das zu kaufen, dies zu kaufen, sondern es muss schon was sein, wo auch Leute aktiv suchen. Wenn die Leute nicht aktiv suchen, ist es zu schwer zu verkaufen. Wir haben das Glück, dass das Thema, was wir machen, sehr, sehr aktiv gesucht wird und wirklich ein relevantes Problem im Unternehmen ist. Das heißt, es ist relativ einfach, sag ich mal, Interesse zu generieren. Wir haben aktuell so 100 Demos, die gebucht werden, jede Woche, komplett inbound. Also wir machen dafür gar nichts, außer so ein bisschen Social, so ein ganz bisschen Paid Ads, aber auch kaum. Das heißt, ich glaube, wirklich die Nachfrage zu finden, ist das Wichtigste. Und dann passiert viel relativ organisch.
Melvin, weißt du genau, wie das Produkt von Marius funktioniert?
Ich hatte mir die Seite mal angeschaut. Sehr, sehr spannend, Marius. Coole Sache.
Ah, okay.
Aber bei uns. Ja, gerne, sorry.
Ich wollte noch mal ganz kurz in zwei Sätzen versuchen rauszuarbeiten, welchen Vorteil haben Unternehmen, wenn sie Peak-Eier suchen. Und in meinen Worten wäre das so, ich kann irgendwie meine Marken, meine Kategorien, meine Produkte da eintippen und dann finde ich raus, in welchem LLM die vorgeschlagen werden oder welche anderen Produkte vorgeschlagen werden und kann darauf basierend bessere Entscheidungen vielleicht in meinem Marketing, Content Marketing, Branding treffen, dass ich sage, hier habe ich eine Kampagne gemacht. Oh, das hat ja tatsächlich auch zeitverzögert dazu geholfen, dass ChatGPT mich viel häufiger vorschlägt als vor der Branding-Kampagne. Das wären so Beispiele, wie man Peak AI einsetzt.
Ist ein gutes Beispiel. Am Ende des Tages geht es auch viel darum, herauszufinden, was für Quellen benutzen dann die Modelle, um ihre, ich sag mal, Meinung zu bilden, in Anführungszeichen. Das heißt, dann weißt du, hey, vielleicht muss ich irgendwie mal meinen Wikipedia-Content aktualisieren, weil das scheint irgendwie eine wichtige Quelle zu sein. Vielleicht sollte ich mal irgendwie auf den UGC-Plattformen mehr machen, irgendwie in TikTok oder YouTube, weil die Modelle sind multimodal. Tatsächlich, wenn du irgendwie im Beauty-Bereich oder sowas suchst, dann werden ganz, ganz viele YouTube-Videos gezogen, viele TikToks gezogen an Content. Das heißt, vielleicht muss ich da mal eine Kampagne machen. Also es gibt dir quasi die Daten, strategisch und taktisch zu entscheiden, auf welchen Marketingplattformen musst du eigentlich vertreten sein, was für Kampagnen musst du eigentlich machen.
Habt ihr die gleichen Zielgruppen, Melvin und Marius?
Ich weiß nicht genau, was Marius' Zielgruppe ist. Also wir fokussieren uns auf den Mittelstand. Das sind Händler, die in der Regel 2 Millionen plus Umsatz machen und die größten machen bei uns irgendwie 300, 400 Millionen Umsatz. Das sind die, bei denen wir mit einem Ansprechpartner sprechen, der auch direkt das Budget in der Hand hat, mit kurzen Entscheidungswegen. Wir nähern uns gerade auch immer mit den Enterprise-Markt an. Da gibt es auch bald ein, zwei sehr, sehr große deutsche Händler, die mit uns zusammenarbeiten. Das announcen wir bald, aber ansonsten ist, würde ich sagen, 90% Mittelstand.
Genau, bei uns ist es so ein bisschen sehr krass gemischt. Also wir haben irgendwie von einem Rubin-Händler bis Chanel alles dabei. Also wir haben irgendwie an Kunden wirklich alles mittlerweile. Das ist super lustig. Dadurch, dass wir quasi nur inbound gesteuert funktionieren, ist es auch, wir selektieren halt auch nicht so doll. Wir sind auch immer wieder überrascht, für welche Unternehmen das alles so interessant ist, an diesem Thema zu arbeiten, weil oft denken wir so, hey, das ist für das Unternehmen gar nicht so relevant, irgendwie bei ChatGPT aufzutauchen. Dann zeigen die uns aber ihren Referral-Traffic und dann sehen wir ganz schnell so, ah, okay, ist doch total relevant, weil das ist jetzt schon irgendwie 6, 7, 8% und wächst halt mit 50% jeden Monat. Und dann ist irgendwie klar, okay, das wird mittelfristig ein super relevanter Marketingkanal für die werden. Bestes Unternehmen aktuell für uns ist immer noch B2B-SaaS, weil B2B-SaaS-Unternehmen, der klassische B2B-SaaS-Käufer verbringt einfach ganz, ganz viel Zeit bereits auf ChatGPT, ist also sehr dazu geneigt, auch mal nach einer Produkt, ich sag mal, Recommendation zu fragen auf ChatGPT und dann auch was zu kaufen, einen Klick zu produzieren. Das heißt, das ist schon noch der beste Markt, aber alles, was eine, ich sag mal, lange digitale Buyer-Journey hat, ist prädestiniert dazu, auch auf ChatGPT abzuwandern. Und das ist irgendwie sowas wie Pharma, Finance, Insurance, also alle Produkte, wo du wirklich Research machst, bevor du die kaufst.
Wir hatten eben von Melvin ja schon so ein bisschen erfahren, dass er sagte, große Treiber sind die Suche beim E-Commerce, beim Online-Shopping und zum Beispiel die Recommendations. Da kann man irgendwie optimieren und kann gucken, dass das nicht nur von der Kategorie gut passt, sondern auch inhaltlich oder vom Stil oder vom Preis oder vom Purpose oder whatever. Was sind denn typische Entscheidungen, die ich machen kann, wenn ich jetzt meinen Peak-AI-Report angeguckt habe. Also du hattest eben schon genannt, vielleicht meinen Wikipedia-Artikel updaten. Das wäre jetzt wahrscheinlich noch nicht die tiefste Ableitung, die man wahrscheinlich davon treffen kann. Welche weiteren Beispiele gibt es, wie dann Unternehmen damit arbeiten, mit dem, was sie bei euch lernen?
Total. Also was total spannend ist, ist zu schauen, welche Content-Pieces funktionieren denn gut? Also was macht man zum Beispiel meine Wettbewerber? Was veröffentlichen die so an Blogartikeln, an Content, der super gut rankt? Und dann sich zu überlegen, hey, vielleicht mache ich mal ähnliche Content-Pieces. Was gerade sehr gut klappt, sind so Listicles, also so Best-of-Listen mit, hey, Top 10 HR-Tools for SMBs oder so. Und dann ne, der Klassiker, du rankst dich ganz oben, alle anderen ganz unten, schreibst sehr viel Positives über dich und sehr viel Negatives über die anderen. Das liegt daran, dass die Modelle dann in diesen Artikeln sehr viele Snippets finden, die sie gut wiederverwenden können, auf Fragen wie, ne, what's the best XYZ? Das ist das gerade eine Strategie, die sehr viele Leute machen, die auch sehr gut funktioniert. Dann geht es aber auch viel darum, wie schreibe ich eigentlich meinen eigenen Content? Und da gibt es auch ein paar Studien zu, was halt sehr gut klappt, ist, sehr authoritative zu schreiben, viele Autoren, Quellen zu zitieren, weil die Modelle eben im Post-Training so trainiert sind, diese Art von Content selber zu produzieren, also sehr Facts- und Figures-based zu schreiben. Und wenn du selber so schreibst, dann ist das Modell viel eher dazu geneigt, deinen Content auch wieder zu verwenden. Also all diese Insights versuchen wir zu generieren für unsere Kunden und dann eben sowohl On-Page als auch Off-Page irgendwie Verbesserungen vorzuschlagen.
Könnt ihr euch beide an ein Event erinnern, welches euch im Vertrieb oder in der Awareness ganz weit nach vorne gebracht hat? Hat mal jemand in der Zeitung über euch geschrieben oder hat irgendwie ein bekannter LinkedIn-Mensch mit 400.000 Followers gesagt, das ist ein tolles Tool? Gab es da irgendwas in letzter Zeit, was wirklich einen tollen Impact hatte?
Was wir auf jeden Fall mal bekommen haben, ist ein Handelsblattartikel, nachdem wir die erste größere Finanzierungsrunde 5 Millionen damals abgeschlossen haben, hatten. Und der hat uns wirklich sehr, sehr viel Traffic auf die Webseite gespült. Vor allem, weil die Leute immer wussten, okay, Vision AI ist irgendwie so neu, rebellisch, unsere Brand. Ich weiß nicht, ob ihr die Webseite gesehen habt, die ist ja auch sehr außergewöhnlich.
Künstlerisch.
Und genau, richtig. Und danach hat man wirklich aber auch noch diesen tiefen Mittelstand dazu bekommen, zu sagen, okay, das könnte wirklich was Relevantes sein. Die haben hier signifikant Geld eingesammelt und scheinen super Referenzen zu haben. Damit sollte ich mich mal beschäftigen. Also das hat bei uns wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, dieses klassische Inbound-Marketing haben wir immer wieder versucht anzustoßen. Deswegen, ja. Marius, ich finde das immer super cool, auch aktuell zu lesen, wie schnell manche Unternehmen wachsen. Ich habe auch sehr viel gerade über Cluly gelesen, die ja mit einer Armee von Werkstudenten den ganzen Tag Content produzieren und extrem schnell wachsen. Wir haben das bei uns immer und immer wieder versucht. Vielleicht haben wir auch nie den richtigen Kanal gefunden. Aber ich glaube, die Herausforderung in unserem Markt ist, dass die Händler sehr wenig nach irgendwelchen Lösungen im Internet wirklich aktiv gesucht haben. Also wir hatten sehr, sehr viele Google Ads Versuche gestartet und tatsächlich funktioniert bei uns das klassische Cold Calling und Netzwerken über Messen am besten. Also wenn wir das Telefon in die Hand nehmen, 10 Händler anrufen, dann haben wir eine Cold Calling Conversion von Anruf zu Demo von 63% und Closen davon über 33%. Also das ist so effizient, dass wir quasi aktuell auf gar keinen anderen Kanal richtig angewiesen sind. Bis Ende des Jahres, wo wir dann aktiv im Marketplace von Shopify und Shopware launchen wollen und dann nochmal diese ganze Self-Service-Strategie antreiben. Aber Cold Calling hat vom ersten Tag, an dem ich mit Julian und Berkan im Accelerator war und das Telefon in die Hand genommen hat, bis heute, 5-6 Jahre später, extrem gut funktioniert. Also
du
super klassisch.
Du hast gerade eben Zahlen genannt, 60% konvertieren in eine Demo und dann 30% ungefähr zum Kunden. Das heißt, 6 von 10 Demo und dann 2 von 6, das heißt jeder fünfte Anruf bringt dann 9 Kunden.
Ja. Nicht so große Kunden natürlich, also im Enterprise- und Upper-Mid-Size-Markt ist das auf jeden Fall kompetitiver. Aber wir haben, wenn du dir die Gesamtheit aller Kunden anschaust, auch den Longtail dazu nimmst, kannst du sagen, dass du jeden Zehnten, den du anrufst, am Ende als Kunden konvertieren kannst. Also 10%, 9,8 ist irgendwie der Durchschnitt über alle Kunden hinweg, nicht nur im ICP.
Ja. Gibt es so ein monatliches Durchschnitts-Ticket-Size, die man kommunizieren kann bei euren beiden Tools?
Bei uns ist sehr stark gestiegen. Wir waren letztes Jahr Q3 noch bei 15.000 ACV. Jetzt sind wir bei 32.000.
Okay, das ist dann der Jahresdurchschnitt, der Jahresumsatz.
Genau.
Richtig. Wie ist das bei Peak AI ungefähr?
Bei uns deutlich kleiner. Wir sind so bei so 2, 2,5, 3, je nach verschiedener, sag mal, Segmentierung. Wird auch so bleiben. Also was wir machen, ist inhärent ein niedrigpreisiges Produkt mit kleinen ACVs. Das beste, ich sag mal, Äquivalent ist SEMrush. SEMrush hat irgendwie 100.000 Paid Accounts und macht damit so 4 Millionen ARR. Also die sind auch so bei so 4K oder so und das ist schon so die Range, in der man wahrscheinlich auch landen wird mittelfristig. Genau, das heißt, man muss halt einfach, um unseren Case richtig groß zu machen, einfach 10, 20, 30, 40, 50, 60.000 Kunden irgendwie akquirieren und die dann noch so ein bisschen upsellen in deren Accounts.
Habt ihr beide jeweils auch dazu oder überlegt oder geplant, so eine Agentur mit dran zu bauen, dass ihr sagt, zum einen machen wir eine fantastische Software, aber wir haben auch so eine Customer Solutions Agentur mit dabei, die dir wirklich kannst du buchen und die hilft dir dann irgendwie auch das Maximum aus den Learnings rauszudrücken?
Wir haben das uns das total gut überlegt und haben uns jetzt im Endeffekt dagegen entschieden, das zu machen. Der Grund ist, ungefähr 50% unserer Kunden sind selber Agenturen. Das heißt, wir würden in direkten Wettbewerb mit unseren Kunden treten, was so ein bisschen die Dynamik erschwert. Außerdem ist es einfach auch total operational und man muss irgendwie dann, es ist ein ganz anderes Business am Ende des Tages und ich habe auch einfach keinen Bock da drauf. Ich glaube, es ist auch keine sinnvolle strategische Entscheidung und daher haben wir gesagt, wir machen das nicht und verlassen uns dann einfach auf unsere, ich sag mal, auf unsere Agenturpartner, mit denen wir gemeinsam verschiedene Märkte auch angehen können, zum Beispiel Eskimos, das ist so eine Riesenagentur aus Frankreich, die, mit denen machen wir jetzt Sachen gemeinsam in Frankreich und haben auch Accounts, die wir gemeinsam betreuen und so und ich glaube, das ist für uns der sinnvollere Weg.
Bei dir, Marius, geht's gerade irgendwie stabil nach oben. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass du gesagt hast, teilweise habt ihr Umsatzwachstum von 50% pro Monat? Oder Steigerung?
Ich glaube, ich müsste jetzt einmal nachgucken, was die letzten Monate waren, aber es ist schon...
Also nee, Entschuldigung, ich hatte es verwechselt mit 50% mehr Traffic von ChatGPT pro Monat bei den Kunden. Ja. Tut mir leid, aber nee, auf jeden Fall...
Ich finde immer sowas transparent und sowas. Also wir fügen gerade so 70, 80k ARR pro Woche hinzu, ungefähr.
Ja, toll.
Was natürlich super ist und genau, ich glaube, das macht das 4-Millionen-Ziel bis Ende des Jahres gar nicht so unrealistisch. Und dann ist eben der Plan, 30 Millionen Series A von Sequoia im Februar. So muss schon gespielt werden, ich glaube, in unserem Space, weil man kann nur gewinnen, wenn man es richtig groß macht. Und das ist der Plan.
Ja, spannend. Melvin, euch gibt es schon ein paar Jahre länger und du hattest gesagt, ihr habt angefangen mit eurem Tech-Stack, bevor es ChatGPT gab und auf einmal gibt es da ein Unternehmen, das bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten und ihr habt jetzt ein paar Monate lang euren Tech-Stack umgebaut. Du hattest auch im Nebensatz das Wort Pivot schon mal erwähnt. Was hattet ihr da mal für Erfahrungen gemacht, wo ihr gesagt habt, okay, eigentlich müssen wir doch nochmal hart unsere Strategie ändern, obwohl wir auch sehr vielversprechend gestartet sind?
Also Pivots haben wir sehr, sehr häufig gemacht. Ich würde nicht sagen, dass die letzte Wandlung Pivot war. Wir haben einfach gesehen damals, also ich finde Marius, wie gesagt, gerade auch von der Reise super, super spannend. Das ist der Punkt, an dem wir letztes Jahr, Anfang letzten Jahres meine ich auch waren. Wir hatten ein sehr gutes Produkt, wir sind 5x gewachsen, haben dann eine große Finanzierungsrunde eingesammelt und haben dann gesagt, hey, jetzt gehen wir all in, wir wollen richtig aggressiv wachsen, wir haben einen Standort aufgebaut in London, wir hatten knapp 70 Mitarbeiter in der Company und haben auf dem ganzen Weg aber irgendwann vergessen, dass sich der AI-Space ja super schnell verändert und dass am Ende des Tages unsere Kunden bei uns sind. Ja, und man muss auch sagen, dass es ein extrem kompetitiver Markt ist, in dem wir uns befinden und unsere Kunden sind bei uns, weil wir das beste Produkt hatten. Und wir haben uns im letzten Jahr ausschließlich auf die Distribution fokussiert, dachten, hey, dadurch, dass es ein so kompetitiver Markt ist, wir eigentlich schon ein gutes Produkt haben, auch einen technologischen Edge, ist das einzig Logische, dass jetzt Distribution der unterscheidende Faktor ist. Und das war es tatsächlich nicht. Also wir haben gesehen, die Online-Händler sind sehr loyale Kunden, sind Kunden, die nicht gerne ihre Lösung wechseln, weil die ja auch darauf aufbauen. Und dazu kommt, dass sie aber auch sehr, sehr stark darauf achten, dass sie wirklich ein sehr hochwertiges Produkt haben, das sich fortlaufend weiterentwickelt. Weil der Online-Händler, der E-Commerce-Manager, ist ja auch ein technisch sehr averser Kunde. Und als wir uns dann sehr, sehr stark auf das Wachstum fokussiert haben und die ganzen Standorte, viele Sales-Mitarbeiter, ich glaube, allein im Januar hatten wir 15 neue Vertriebler ongeboardet. Ja, und Cold Calling, Outbound-Vertrieb ist ja auch immer recht kostenintensiv. Ich habe 3 Monate Onboarding, ich muss sie einarbeiten, ich muss sie hiren, etc. Irgendwann haben wir gemerkt, okay, die Churn Rate, die wurde zu hoch. Und wir hatten auch so eine Beratungsgesellschaft noch dabei, die war dann uns auch irgendwie zu viel Ablenkung und haben dann zum Ende des Jahres erstmal die Beratungsgesellschaft quasi liquidiert. Das haben wir komplett ad acta gelegt, wollten uns nur noch aufs Softwaregeschäft fokussieren und haben dann aber auch gesagt, hey, wir wollen die Company an sich so restrukturieren, dass wir sagen, dieser High-Growth-Venture-Capital-Weg, das ist nicht mehr der Weg, den wir irgendwie gehen können und den wir gehen wollen, sondern wir wollen einfach das beste E-Commerce-Produkt im Markt bauen, Wenn wir jedes Jahr nur 100% oder 200% wachsen, ist das völlig fein. Wir müssen nicht mehr und können auch mit dem Setup aktuell gar nicht 300-400% wachsen, weil Vision AI hat immer eine sehr spannende Balance hinlegen müssen zwischen Research und Distribution. Ja, wir haben ja angefangen, Modelle zu bauen, als niemand so richtig wusste, was ist AI und wie teuer ist AI. Und da haben wir 2 Millionen geraced, mussten auf der einen Seite ein richtiges Modell trainieren, wo jetzt heute jeder weiß, wie unglaublich teuer das ist. Und wir hatten 3, 4, 5 Modelle, die wir trainieren mussten, mussten eine Sales-Mannschaft aufbauen etc. Das heißt, Ressourcenknappheit war immer gegeben. Und schlussendlich haben wir gesagt, hey, wir sehen, was am besten funktioniert. Moderat wachsen, gutes Produkt auf die Beine stellen. Wir haben fast gar keinen Churn mehr. Also Churn ist irgendwie bei 1-2% aufs Jahr gerechnet. Also wirklich fast gar nichts. Die Leute sind sehr loyal, die wachsen eher die Accounts. Und jetzt versuchen wir, die Company auf 10 Millionen ARR zu bringen in den nächsten 3 Jahren. Und das auch erstmal jetzt ohne den Venture Capital Weg nochmal einzuschlagen.
Wenn ihr beide seid ja Geschäftsführer, Founder, Co-Founder im SaaS-Business. Ich nicht. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen euch den Ball hinzuschieben, um noch spannende Insights für die Zuhörenden rauszuarbeiten. Stell dir mal vor, Marius, du darfst 1 Monat bei Melvin Geschäftsführer sein und Melvin, du darfst 1 Monat bei Marius Geschäftsführer sein und danach werdet ihr daran entlohnt, was ihr für einen Mehrwert geschaffen habt im jeweilig anderen Unternehmen. Was wären Themen, wo ihr zuerst nachguckt und das Gefühl habt, da könnte vielleicht das noch was sein oder das hat bei uns gut funktioniert, das prüfe ich da auch mal. Wer möchte anfangen?
Coole Frage. Ich kann gerne anfangen, Marius, wenn. Okay. Was ich mir definitiv anschauen würde, wäre nochmal das Thema Defensibility. Zu schauen, dass man das jetzt nicht einfach nur mit irgendwelchen Prompts quasi umgehen könnte, sondern dass ich wirklich eine technologische Basis habe, die auch einen sehr, sehr starken Login-Effekt kreiert. Dass man zum Beispiel irgendwie versucht, die Generierung des verbesserten Contents auch über die eigene Plattform zu lösen. Sowas würde ich mir anschauen, dass wir den ACV irgendwie vergrößern können. Ja, ich denke, das ist so das, was für mich irgendwie am spannendsten wäre. Initial, so viel mehr wissen wir, glaube ich, beide auch gar nicht von unseren Companies, um da fundierter was antworten zu können.
Ja, wahrscheinlich der klassische McKinsey-Weg, also Increase Revenue, Decrease Cost. Ja, nein, Spaß beiseite. Also, was kann man sinnvollerweise machen?
Wir sind fast profitabel.
Ja, restrukturieren kann man immer, wenn du die Berater gut bezahlst. Ich finde immer einen Weg, das zu restrukturieren. Also wahrscheinlich irgendwie Product würde ich mir angucken, weil manchmal ist es natürlich cool, mit so frischen Augen so auf das Thema Product zu gucken. Wahrscheinlich findet man dann da einfach so ein paar Sachen, die man vielleicht noch irgendwie anders machen kann. Aber ich glaube wirklich, das ist zu schwer. Also ich glaube, von außen irgendwo reinzukommen und irgendwie wirklich sinnvolle Entscheidungen zu treffen in kurzer Zeit, ist, glaube ich, super hart. Das ist auch mein Learning mit so Angels und so. Also manchmal ist es hilfreich, aber ganz oft sind die Ratschläge dann doch einfach zu high level und es ist so, okay, ist eine coole Idee, aber wer executed es jetzt? Ich habe keine Zeit, niemand anders hat Zeit, also ist es dann nutzlos im Endeffekt. Also man muss immer mit so high level Advice, finde ich, sehr vorsichtig umgehen. Man muss eigentlich 80% davon ignorieren, weil meistens ist die Execution das, was zählt und man darf nur die Art Prio-Sachen machen, als andere darf man einfach nicht machen, das geht einfach nicht. Von daher, genau, einfach fokussieren auf das, was man selber denkt, was am wichtigsten ist und einfach das machen.
Okay. Und dann wäre mir noch eine Sache eingefallen, vorhin, Melvin, du hattest gesagt, was für euch einmal sehr gut funktioniert hat, war so eine Handelsblatt-Erwähnung und da hatte ich mir noch kurz notiert, seid ihr dann am nächsten Monat zum Handelsblatt gelaufen und habt gesagt, wo können wir hier noch Advertorial schalten, was gibt es für Werbemöglichkeiten bei euch, also habt ihr das dann auch auf der Paid-Ebene nochmal versucht beim Handelsblatt?
Wir hatten danach noch 1-2 Artikel, die haben auch ganz gut funktioniert, aber was bei uns mit Abstand noch viel besser funktioniert hat, waren Messestände. Wenn du die Webseite gesehen hast, so ungefähr sieht auch unser Messestand aus. Wir haben ein Freelancer-Team beauftragt, die früher die Filmsets von Stranger Things gebaut haben, unseren Messestand zu bauen. Und der Messestand hat quasi den gleichen Effekt wie auch die Webseite. Das heißt, jeder kommt drauf, findet es cool, aber keiner weiß, was wir machen.
Das habe ich bei euch bei der Webseite.
Absolut, ja, muss ich auch sagen. Wir launchen auch tatsächlich heute eine neuere Version, die ein bisschen produktfokussierter ist. Aber es hatte immer den Vorteil, dass wir sehr viel Noise erzeugt haben. Also irgendwann kam tatsächlich auch mal die Führungsriege von Adidas zu uns und meinte, Jungs, keine Ahnung, was ihr macht. Sieht aber mega geil aus. Alle anderen klatschen irgendwie ihre Landingpage hier auf so einen Flyer-Alarm-Messestand. Ich komme hier rein, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie auf der Kirmes. Erzähl mir mal, was du machst. So, und dann hast du auf jeden Fall, ne, wie die Motten zum Licht, die Aufmerksamkeit erzeugt und dann den Raum geschaffen, mit diesen sehr, sehr spannenden Kunden und Persönlichkeiten dich unterhalten zu können. Und den Effekt hatte die Webseite, als auch der Messestand. Deswegen würde ich sagen, in Zukunft, wenn ich nochmal eine neue Company baue, würde ich etwas weniger Brand verwenden. Aber in unserem Fall hat das echt gut geklappt, um da Aufmerksamkeit zu kriegen. Und über so einen Messestand haben wir in der Regel immer fast 1000 neue Leads in die Pipeline gespült bekommen. Und das war so unser Hauptkanal am Ende. Wir sind von E-Commerce-Messe zu E-Commerce-Messe gewandert mit diesem Messestand. Quasi der Software-as-a-Service-Wanderzirkus am Ende. Ja.
Dazu muss man auch sagen, also ich bin komplett bei mir. Ich glaube, die ganze deutsche Startup-Landschaft ist eigentlich komplett under-indexed auf Design und UI, UX und Brand, weil auch was ich gemerkt habe mit Fundraising und so, ne, das ist so ein wichtiges Thema. Also wie oft sind irgendwelche VCs in meine Calls gekommen, in die ersten Calls und so, ja, Marius, ich habe mir irgendwie den Space angeguckt, es gibt ja 10 Wettbewerber, aber eure Website sah irgendwie am coolsten aus, deswegen rede ich nur mit euch. Das ist mir so oft passiert, dass ich irgendwann war so, ey, beim nächsten Mal droppe ich einfach das Dreifache an Geld auf die Website und auf die Brand und mache von da weiter. Es lohnt sich komplett. Und generiert einfach super viel Interesse bei Kunden. Die Leute wollen einfach Sachen benutzen, die cool aussehen. So, und es ist, du kriegst richtig gutes ROI da drauf.
Hatte ich eigentlich, Marius, hatte ich dich vorhin übersprungen bei der Frage, nach welches größte Event hatte den größten Impact auf euer Marketing oder sowas?
Ah ja, kann ich gerne mal ein bisschen was erzählen. Also wir wachsen tatsächlich extrem darüber. Am Anfang war das tatsächlich Arthur Kosch, das ist so ein Agenturinhaber in Deutschland, der sehr früh, also ich glaube so 2 Wochen nach dem Launch oder so,
die ersten PDFs mit Prompts rausgegeben hat. Mit
genau, LinkedIn-Karussell, so genau, How to Optimize for ChatGPT-mäßig mit unserem Logo fett drin und irgendwie auch dem Namen in dem Post. Und da haben wir, glaube ich, so 30, 40 Demos drüber gebucht oder so, was damals halt für uns total viel war. Und schau dir dann Arthur, total netter Typ, auch wenn wir ihn auch in Person kennengelernt bei der OMR. Mega, mega hilfreich. Und das Coole ist halt, die Leute wollen sich selber als Thought-Leader positionieren, weil das Space so neu ist. Und gerade für Agenturen, die müssen ja selber Content darum produzieren, weil sie ja ihren Service verkaufen wollen am Ende des Tages. Das heißt, dadurch, dass wir halt so aktiv die Agenturen bespielen als Kunden, teilen die immer wieder Dinge, die sie über unsere Software finden, unser Logo und unseren Namen. Und darüber wachsen wir einfach auch ganz, ganz stark.
Super spannend. Ich habe in den letzten Wochen mal Zitate, ich weiß nicht, ob das der CEO von Microsoft war. Die sagen halt, in 5, 6, 7, 8 Jahren gibt es keine SaaS mehr, weil dann AIs alles können, alles irgendwie mit sprachlichen Interfaces funktioniert und der Bedarf nach SaaS eigentlich dann total runtergeht. Kennt ihr dieses Zitat? Könnt ihr euch vorstellen, was er damit meint? Ist das eher Marketing oder müsst ihr euch eigentlich schon in 5, 6, 7 Jahren darauf vorbereiten, dass die Menschen gar keine Lust haben, irgendwelche Oberflächen zu benutzen, sondern dass alles integriert sein muss in irgendwelche großen Modelle?
Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil der Mensch sehr visuell unterwegs ist. Das heißt, wenn ich ChatGPT 3, 4 Stunden benutze, dann habe ich überhaupt keine Lust mehr, dieses Chat-Interface zu sehen und noch weniger habe ich Lust, alles nur über Voice zu steuern, weil das sehr unpräzise ist. Und dementsprechend, man sieht es ja auch bei den ganzen schnell wachsenden AI-Firmen, User Experience, Interface ist extrem wichtig geworden. Ich frage mich auch, wo die strenge Differenzierung ist. Was ist jetzt SaaS, was ist AI? Also wir machen auch SaaS inklusive AI. Ich denke mal, dass die Leute darauf anspielen, dass alles über solche Chat-Interfaces stattfinden wird oder die Autonomie durch Agents einfach noch stärker zunehmen wird. Aber ansonsten finde ich, ist die Differenzierung zwischen SaaS und AI für mich noch so ein bisschen undurchsichtig. Mhm. Also was von beiden wird jetzt irgendwie wegfallen?
Ja, ich glaube gar nicht an das Zitat. Also ich glaube eigentlich, wenn die Kosten von etwas sinken, hast du prinzipiell mehr davon. Mhm. Und so sehe ich eigentlich auch den SaaS-Markt. Also ich glaube, wenn es halt einfacher wird, Produkte zu erschaffen, wird es auch mehr Produkte geben. Ich glaube, was Probleme machen wird, sind so Produkte wie DocuSign oder so, weil du kannst DocuSign halt schon vibe-coden über ein Wochenende. Und es ist halt nicht so ein super komplexes Produkt, aber halt eine sehr hohe Bewertung und viel Geld geraced und viele Leute. Und ich glaube, du hast dann viele so Teams mit 5, 6, 7 Leuten, die das halt irgendwie über Twitter-Distribution einfach nachbauen und dann so als kleines Team sehr erfolgreich sein werden. Man sieht das zum Beispiel an Tally, ne? Also du hast irgendwie so Typeform, ist so das Konglomerat Typeform und dann hast du so Tally als so kleinen Wettbewerber und die sind ja auch super stark am Wachsen, super kleines Team, machen das total gut und ich glaube, das wirst du, dieses Playbook wird ganz, ganz oft geben. Also ein kleines Team, das irgendwie so ein Behemoth nachbaut und damit sehr gut performt, das macht natürlich die VC-Kategorie etwas kaputt, weil wenn du irgendwie mit kleinen Teams große Outcomes erzeugen kannst mit wenig Geld, dann hast du halt ein Problem auf der VC-Seite gerade, die fanden sie halt immer größer und so, wie deployst du dann das Kapital, da gibt es halt viele Thematiken, über die man sprechen kann, aber ich glaube nicht, dass B2B SaaS an sich stirbt, es stirbt vielleicht so ein bisschen als Investment-Potential für Wagniskapitalfonds.
Und für Gründer bietet es auf der anderen Seite eine unglaubliche Option. Also wenn du dir vorstellst, du baust irgendwie eine Firma auf, verkaufst sie am Ende oder machst irgendwie 2-3 Millionen ARR, dann kannst du die Firma für 25, 30 Millionen verkaufen. Wenn du da als Founder irgendwie noch 70-80% von hältst, ist das ein super relevanter Exit. Für eine ähnliche Summe hättest du vorher eine VC-Back-Company aufbauen müssen, die irgendwie, weiß nicht, 100, 150 Millionen groß ist. Das heißt, auch für einen Gründer in der heutigen Zeit unglaublich spannendes Umfeld.
Ihr habt jeden Tag mit euren Kunden zu tun, versucht euer Produkt zu verkaufen. Wo stehen sich teilweise Kunden selbst noch im Weg? Also wo seht ihr an manchen Stellen, dass ihr sagt, Mensch, gib doch die 190 Euro im Monat aus und dann würdest du einfach sofort ein Vielfaches davon wieder zurückbekommen. Gibt es so typische Marker, wo Unternehmen auch nochmal, die jetzt vielleicht zuhören, bei sich selbst mal ehrlich in den Spiegel gucken sollten, wie sie sich da besser aufstellen sollten, wie sie sich da besser messen können sollten oder mit welchem Mindset sie in dieser ganzen AI-Welt eigentlich besser zurechtkommen könnten?
Was ich mir bei unseren Kunden mehr wünschen würde, ist ein bisschen besseres Verständnis für die P&L-Logik. Also wir haben Kunden, die generieren mit uns nachweislich mehr Umsatz und auch gar nicht so wenig. Und teilweise kommt dann trotzdem der Geschäftsführer, sagt, wir müssen Kosten einsparen. Und dann, das also Churn-Grund Nummer eins ist, der Geschäftsführer, die Geschäftsführung, irgendjemand kommt und sagt, wir müssen Kosten einsparen und dann werden Softwarelizenzen gestrichen. Und dann argumentieren wir dagegen, indem wir sagen, hey, wir haben hier 2-3 AB-Tests gemacht, wir haben hier ein eigenes Dashboard, wir sehen, wir laufen sehr, sehr rentabel mit unserer Lösung. Also wir sprechen jetzt hier nicht irgendwie von 1-2-3x, sondern von 10-15x. Das legen wir dann der Geschäftsführung vor und tatsächlich in den meisten Fällen, wenn wir ein Churn haben, sagt die Geschäftsführung dann aber irgendwie trotzdem, ja, nee, wir sehen hier irgendwie 5.000 Euro, die wir jeden Monat bezahlen, dann muss ich das irgendwie gegenrechnen. Dann sage ich, ja, aber das haben wir schon alles für euch gemacht, schaut doch mal hier hin. Also dieses Verständnis von, ich investiere in etwas, ich bekomme auf der anderen Seite mehr Geld raus im Softwarebereich. Ich glaube, das ist für manche noch schwierig nachzuvollziehen, sondern die sehen dann Software irgendwie so als Kostenstelle, als reine Kostenstelle. Und in puncto AI habe ich bei unseren Kunden sehr, sehr häufig gesehen, dass die vielleicht mit der Adoption dieses Mal einfach ein bisschen schneller sein müssen. Also manche sind tatsächlich noch sehr vorsichtig, gerade auch im Enterprise-Bereich, machen sich sehr, sehr viele Gedanken natürlich auch über das Thema Datenschutz. Ja, wenn du dann sagst, okay, wir haben hier vielleicht noch ein kleines Feature, wo wir irgendwie ChatGPT ansteuern, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, das zu verkaufen bei gewissen Kunden. Ja, und ich glaube, da würde sich jeder helfen im Rahmen des Möglichen, dass man dieses Mal einfach offener ist, weil das, was ich heute entwickle, ist übermorgen schon wieder irrelevant und muss komplett neu entwickelt werden. Das heißt, wir bewegen uns so schnell vorwärts, dass ich da jetzt einfach Schritt halten muss.
Also ich kann für uns sagen, deutsche Kunden sind Katastrophe, verkauft auf gar keinen Fall deutsche Kunden, verkauft einfach direkt im Ausland. Also weil wir haben den Vergleich ja direkt und wir haben super viel Inbound von USA, von Deutschland. Und die Deutschen sind halt wieder 1000 Fragen, die Prozesse gehen ewig so. Die Amerikaner haben eine Demo, sind während der Demo schon so, ja, schick mal kurz den Stripe-Link, ich kaufe das sofort. Die probieren Sachen einfach aus, die sehen halt so ein 2K-Rechnung mal als kurzes so Ausprobier-Pilot, während in Deutschland wollen alle immer alles umsonst und irgendwie nochmal 10-mal sprechen und erstmal alle Stakeholder mit reinholen und so. Und das ist halt einfach ein ganz anderes Mindset, gerade jetzt auf so einer sich verändernden Technologielandschaft. Und wir machen jetzt schon irgendwie 60% des Umsatzes in den USA. Und sehen das auch so, dass sich das weiter ausbreiten wird. Also wir werden in Deutschland nicht mehr so viel machen proaktiv. Und ich glaube, der deutsche Markt muss sich wirklich verändern, damit Startups hier eine bessere, ich sag mal, Chance haben, weil unser Produkt ist ja international, aber es gibt ja auch lokale Produkte, die du hier skalieren musst. Und es ist einfach zu langsam. Es ist einfach zu langsam, die Leute müssen schneller werden, die Leute müssen einfach mehr Sachen ausprobieren und auch verstehen, dass sie selber auch eine Edge in ihrem eigenen Business generieren können, wenn sie einfach, ich sag mal, an der Forefront von Technologie sind und da auch Produkte benutzen.
Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sind die Kunden sehr skeptisch, gerade wenn du noch ein sehr junges Unternehmen bist. Ich habe das jetzt gemerkt, dadurch, dass wir lange am Markt sind, man den Namen kennt, wird es für uns natürlich deutlich einfacher. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch eine sehr, sehr hohe Kundenloyalität, weil gerade in Deutschland, wenn sich der Manager für etwas entschieden hat, dann ist das wahrscheinlich das, was er findet, ist am besten. Und das bleibt auch erstmal so für die nächsten Jahre. Das heißt, ich habe eigentlich, also wir haben ja dann auch in UK verkauft und ich habe die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden in Deutschland natürlich deutlich, deutlich skeptischer sind, aber auf der anderen Seite halt auch sehr loyal. Und wenn sie einmal von dir überzeugt wurden, dann sind sie auch sehr offen, im Nachgang neue Services, neue Produkte einzukaufen. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die mal gestartet sind mit einer Lösung, am Ende 3-4 Services von uns genutzt haben. Und das Gleiche konnten wir in zum Beispiel UK nicht so stark replizieren. Da waren die Kunden sehr, sehr offen, das irgendwie mal so auszuprobieren. 30-Day-Free-Trial oder auch einen kleinen POC, irgendwie 3 Monate zu einem vergünstigsten Basispreis. Aber dann kam irgendwie das nächste Paket um die Ecke und das fanden sie auch irgendwie super spannend. Und da hatten wir auf jeden Fall mehr Schwierigkeiten, schneller zu wachsen als in Deutschland. Liegt aber auch vielleicht einfach an der E-Commerce-Dynamik.
Ja, ich sehe das, was du sagst. Ich würde einmal dagegenhalten, indem ich sagen würde, das ist ja aber gesamtwirtschaftlich nicht so geil. Also, dass sich dann die Manager eingeloggt haben auf ihre Lösung, für die sich mal am Anfang entschieden haben, ist ja dann für dich als Startup ganz nice. Aber eigentlich würde man ja sagen, gesamtwirtschaftlich sollten die ja immer weiter auch gucken, hey, was macht denn für das Unternehmen am meisten Sinn? Wo kann ich dann am meisten für mich generieren? Ich glaube, um, ich sag mal, gesamtwirtschaftlich diese Welle an AI-Adoption gut zu spielen, müssen Unternehmen da schon einfach schneller Sachen ausprobieren und auch schneller wechseln, um einfach das beste Produkt zu finden und das Beste rauszuholen.
100%. Also für mich als Unternehmer ist das sehr gut. Ich meine, gleichzeitig stellen wir trotzdem sicher, dass wir das beste Produkt am Markt haben. Das heißt, wir haben hohe Loyalität und das beste Produkt. Das ist die wichtige Mischung, die es am Ende ausmacht. Aber für die Wirtschaft und insgesamt hat man es ja auch gesehen in den letzten AI-Wellen. AI ist ja auch jetzt nichts, was es nur seit ChatGPT gibt, sondern schon sehr, sehr lange, länger als 25 Jahre. Und jedes Mal, wenn es irgendwie einen neuen Schwung gab in der Zeit, waren wir sehr, sehr langsam, das bei uns in den Unternehmen zu integrieren. Mit wie fast jeder Technologie, leider.
Mhm. Ich merke schon, da ist das durchaus ein Austausch bei euch beiden. Und ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn es den Melvin-Marius-Fonds gäbe. Ja, ihr habt zusammen einen Fonds gegründet, 5 Millionen sind da drin. Und wir haben gleich den ersten Call. Ich habe was eingereicht, gepitcht bei euch. Und ihr sagt, eigentlich ganz interessant, was der Christoph da für einen Pitch gemacht habt. Aber Melvin, Marius, ihr habt jetzt sozusagen 1 Minute Zeit, vor dem Call mal kurz abzuklären, was euch wichtig ist, was ihr mich gleich fragen wollt, um rauszufinden, dass ich nicht in die gleichen Sackgassen laufe wie ihr oder die gleichen Fehler mache wie ihr. Das heißt, ich bin jetzt ruhig und höre mal 1 Minute zu, wie ihr euch beide vorbereitet auf den ersten Call, wo ich um Kohle pitche, um den Melvin-Marius-Fonds. Go.
Nice, Melvin, willst du anfangen?
Gerne, kann ich machen. Also ich glaube, was ich mir gerne anschauen würde, ist die Persönlichkeit des Founders. Ein Founder sein ist extrem herausfordernd. Wir müssen sicherstellen, dass er sehr resilient ist. Das heißt, das Gründerteam würde ich mir gerne anschauen. Ich habe viel gesehen in den letzten Jahren. Ja, wir sind ja auch zu 5 gestartet. Am Ende waren wir nur 3, was eine völlig natürliche Entwicklung sein kann. Das heißt, da müssen wir einmal gucken, wie ist die Dynamik, welche Rollen sind besetzt im Founder-Team. Das andere, was ich mir gerne anschauen würde, wäre das Produkt. Lass uns mal schauen, wie viel Produkt und Defensibility wir da gerade haben. Das heißt, eine kleine Mini-Tech-Idee könnten wir machen. Und Marius, ich glaube, du wärst sehr, sehr stark darin, mal die ganzen Financials auseinanderzunehmen.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Umsatz hast du denn gemacht? Das wäre jetzt meine erste Frage. am Ende des Tages ist irgendwie, also wie sehe ich das Thema Traction ist Nummer 1. Traction ist eigentlich nur, was hast du erreicht, geteilt durch Zeit. So, also was hast du in wie kurzer Zeit geschafft? Und dann wäre meine Frage, wann hast du angefangen zu bauen? Wie gut hast du das Produkt skaliert bis dahin? Und wie viel Umsatz hast du bis dahin gemacht? Ich glaube, das sind die allerwichtigsten Fragen und am Ende des Tages kann man auch immer andere KPIs entwickeln mit User und Waitlist und Sign-ups und Usage und so. Aber hast du jemanden dazu gebracht, seine Kreditkarte zu nehmen und was zu kaufen? Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wie oft hast du das geschafft?
Super. Minute ist um. Ich fand es total spannend zuzuhören. Und da sind auf jeden Fall nochmal Sachen rausgekommen, die ich wahrscheinlich so nicht gefragt hätte. Insofern hat das für mich gut funktioniert. Lieben Dank, dass ihr da mitgespielt habt. Ich möchte jetzt sozusagen nochmal den Blick ein bisschen ausweiten und von euch hören. Seht ihr Tools oder Entwicklungen, die ihr super spannend findet, die vielleicht gar nicht so im Mainstream bisher angekommen ist? Oder anders, gibt es was im Mainstream, wo ihr sagt, ja, das ist genau das Ding, das wird die nächsten 2-3 Jahre total relevant für uns alle sein. Irgendwas, was überbewertet ist, unterbewertet ist, muss jetzt nicht direkt mit euren Unternehmen zu tun haben, aber einfach, wo ihr sagt, wir als AI-savvy People, das ist das, was Melvin nochmal spannend findet gerade, wo man mal hingucken könnte. Und das wäre nochmal was, was Marius sagt, wo man hingucken könnte.
Also ich glaube, es gibt noch so diesen ganzen Space an Full-Stack-Professional-Service-Companies, Nachbau mit AI. Es gibt ja jetzt viele Leute, die das probieren oder machen, aber ich glaube, dass das ein großer Play ist, sowas wie die Big Four nachzubauen mit AI first, weil ich war ja selber mal in einer und der, ich sag mal, der Grad an Innovation intern ist sehr gering. Es gibt super viele interne Hürden, da Produkte auszurollen. Von daher glaube ich nicht, dass es von intern kommen wird. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie funktioniert irgendwie eine, ich sag mal, Valuation-Abteilung in 10 Jahren, kann es nicht sein, dass man mit Kunden Excel-Version 1.1, 1.2 zurück hin und her schickt mit Kommentaren, dann vom Partner an den Werkstudenten, dann wieder zurück. Da geht so viel, ich sag mal, Zeit und Arbeitskraft verloren. Das ist ein Prime-Kandidat von AI, komplett disrupted zu werden. Von daher, wenn ich nicht das machen würde, was ich jetzt gerade mache, würde ich sowas bauen. Und ich glaube total an diesen Space und glaube, dass die Companies, die da sind, einfach total groß und total cool werden.
Ja, spannend. Ich fand auch das spannend, dass du sagtest, DocuSign kann man in einem Wochenende Vibe-Coding quasi nachbauen. Also gar nicht so unverkehrt. Alles, was ich von DocuSign bisher mitbekommen habe, tatsächlich ist irgendwie so ein Online-Formular. Dreimal weiterklicken, einmal unterschreiben, fertig. Ja, lustig.
Ja, vielen Dank. Und sogar das ist schlecht. Ne? Also sogar das macht keinen Spaß. Es ist total langsam und nervt. Also, ja.
Ja. Und ist teuer. Melvin?
Was ich noch sehr unterentwickelt finde im Markt, ist das ganze Thema AI-Agents. Aber so richtige AI-Agents, wie sie uns damals zur Anfangszeit des Hypes versprochen wurde. Ich erinnere mich an einen Blogartikel von A16Z, der hieß irgendwie Money plus Coffee gleich Human Labor. Also wenn du Entwickler hast und Kaffee, kannst du quasi AI-Agents bauen, die unendlich Arbeitskraft darstellen. Und ich finde, dieses Versprechen hat bisher noch keine Firma so richtig eingelöst. Wir haben einige Agents im Bereich Calling. Wir haben einzelne kleinere Agents, die gewisse Teilaufgaben übernehmen, wie ja zum Beispiel auch bei uns. Wir haben einen Agent gebaut, der die ganzen Recommendations erstellt, der sehr, sehr sophisticated ist. Aber ich habe noch nicht diesen richtigen Mitarbeiter, so ein Virtual Labor, AI Labor, diese ganze Prämisse. Da versuche ich immer wieder neue Unternehmen zu entdecken. HV Capital hatte ja damals bei uns auch investiert und gerne spreche ich auch noch mit den Leuten und gucke, was die so sehen im Markt. Und ich finde, ich habe noch nicht die AI Labor Company gesehen, wo ich jetzt denke, okay, ich kann mir da jetzt quasi, weiß nicht, Clara, Johannes, Melvin auf der Plattform einkaufen und der macht jetzt meine Buchhaltung und dann hole ich mir hier meinen Social Media Manager, der auch nicht nur irgendwie ein Video kreieren kann, sondern ein Video kreiert, sich bei Instagram einloggt, das Video postet, was dazu schreibt, es monitort und so weiter. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial und ich bin tatsächlich überrascht, dass das noch keiner umgesetzt hat. Ich bin technisch ja auch nicht so weit weg und ich glaube, dass das definitiv möglich ist. Was dem im Weg stehen kann, ist definitiv die Mentalität, die wir hier auch im deutschen Investmentkreis haben. Ich bin auch der Meinung, Traction ist enorm wichtig. Traction, gerade damals, als ich noch First-Time-Founder war, war unsere Lebensversicherung. Aber ich finde, die Leute, gerade in Deutschland und Europa, unterschätzen es, wie wichtig es ist, manchmal auch einfach ein Jahr ein Produkt zu bauen. Also ein Produkt zu bauen, ohne zu wissen, dass es gut am Markt ankommt, das ist natürlich Quatsch. Aber wenn du schon die erste Validierung hast, wenn du vielleicht 500.000 ARR generierst, und du von deinen Early Adoptern sehr, sehr viel wertvolles Feedback bekommen hast, dann kann es doch nochmal Sinn machen zu sagen, hey, ich mache jetzt nicht die nächste Finanzierungsrunde und drehe komplett auf, sondern ich setze mich nochmal hin, ich schleife mein Produkt und dann gehe ich vielleicht 4-5 Monate später raus. Denn dieser AI-Labor-Part ist sehr, sehr komplex. Und ich glaube, dass wenn wir eine Company haben, die sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ey, wir würden gerne virtuelle Mitarbeiter bauen, komplett voll funktionsfähig, die müssten sich halt erstmal ein Jahr hinsetzen und die Infrastruktur dafür schaffen. Da kannst du leider auch nicht mit Vibe-Coding dich da irgendwie viel durchbringen, sondern musst wirklich viel Geld in die Hand nehmen für Basisarbeit. Und das ist einfach gerade nicht so attraktiv, wenn du auf der anderen Seite viele kleinere Startups hast, die mit wenig Kapitaleinsatz extrem schnell wachsen können. Ja, aber ich glaube, das Potenzial von so AI-Labor ist weiterhin gigantisch und super spannend.
Dankeschön. Jetzt habe ich die ganzen Fragen gestellt, sind schon fast bei den abschließenden Worten, aber ich möchte euch nochmal den Platz geben zu sagen, Christoph, das ist doch nochmal eine Frage, die hättest du mal stellen sollen, da hättest du nochmal super Input für deine Zuhörenden bekommen von uns beiden. Gibt es noch ein Thema, dem ich aus dem Weg gegangen bin oder was ich eurer Meinung nach nicht gut gefragt habe heute?
Gegebenenfalls ein bisschen was zum Thema Gründen. Was zum Thema Gründen, irgendwie was in die Richtung. Je nachdem, worauf du dich mehr fokussieren möchtest, AI oder das Thema Gründung. Marius, ist auch deine erste Company, oder?
Ja, genau. Also ich kann so ein bisschen sagen, also was ich spannend finde, ist, warum passiert hier eigentlich so wenig? Ja, weil im Endeffekt, wenn man guckt, die coolen Runden sind nicht hier, wir haben schon wieder den Zug komplett verpasst, so, also Foundation Layer ist weg, Chip Layer ist weg, jetzt der Application Layer geht auch verloren. So, in Deutschland spielt wieder mal nicht mit oder in einem sehr geringen Umfang. Die Frage ist eigentlich, warum und was muss man ja eigentlich ändern, damit hier auch wieder coole Companies entstehen können, große Outcomes entstehen können. Weil das ist ja das, worauf die ganze, ich sag mal, Bubble, in der wir sind, ja wettet. Und ich sehe es nicht. Also ich sehe nicht, dass es klappt. At scale, ne? Also ich hoffe, dass wir einer der Kandidaten werden, die das schaffen. Aber at scale sehe ich es nicht. Das funktioniert gerade. Und die Frage ist, was kann man eigentlich verändern? Ich glaube, wir haben ein Ökosystem, wo es viele ambitionierte BWLer gibt, die halt arbeiten wollen. Aber was ich beobachtet habe, ist, es gibt sehr, sehr wenig Entwicklungstalent, also Developer einfach, die wirklich bereit sind, Risiko einzugehen, von ihrem 35-Stunden Homeoffice-Job wegzugehen, wo sie 140.000 verdienen, um eine Company zu bauen und dann auch noch eine ambitionierte. Das ist sehr schwer zu finden in Deutschland, in Berlin. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Ich habe das Gefühl, dass in den USA sind viele von diesen Talenten dann halt in Tech gegangen, weil es da viele Role Models gibt von irgendwie Mark Zuckerberg bis Mark Cuban, bis was auch immer. Und hier gibt es die nicht. Und ich glaube, das ist ein Mega-Problem. Und wir haben zum Beispiel, unser Entwicklerteam ist komplett ausländisch. Also irgendwie Brasilianer, Kanadier, was auch immer. Bisher kein Deutscher, den wir gefunden haben, der irgendwie gut und ambitioniert genug ist, den wir überzeugen konnten, seinen Job zu verlassen und für uns zu arbeiten. Leider. Ich glaube, da muss sich viel ändern, wenn Deutschland mitspielen will, wenn wir hier als Ökosystem funktionieren wollen.
Wer könnte da am besten etwas tun?
Diesmal würde ich ein bisschen dagegen halten, Marius. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es kommt vielleicht auch auf die DNA der Company an, aber wir haben bisher nie Probleme gehabt, Entwickler zu finden bei Vision AI. Wirklich auch tolle Leute, die wir haben tatsächlich viele Autodidakten, die irgendwie gesagt haben, hey, Studium ist nicht meins, sondern ich bringe mir Coding und AI sehr früh komplett selber bei. Und ich würde zum Beispiel, ihr seid ja in Berlin unterwegs, wenn du zum Beispiel nach München schaust, da hast du extrem viel technisches Talent. Und die Entwickler, würde ich sagen, sind nicht weniger ambitioniert als die BWLer. Ich glaube eher, dass die Umgebung, die wir in Deutschland hier haben, überhaupt nicht gründerfreundlich ist. Also als wir damals unsere Finanzierungsrunde veröffentlicht haben, dann war das vielleicht in unserer Bubble irgendwie toll, aber ansonsten kannst du damit hier in Deutschland nicht so viel Buzz generieren. Darüber hinaus hast du sehr skeptische Kunden, du hast ein unglaublich aufwendiges bürokratisches Umfeld. Wir hatten das gemerkt, als wir angefangen haben, viele Mitarbeiter einzustellen. Wir mussten auf einmal Feuerschutzübungen machen, es musste verpflichtend jemand in regelmäßigen Abständen kommen, um unsere Leute über die betriebliche Altersvorsorge zu informieren. Hier kam die Feuerwehr vorbei, ich musste Fluchtpläne einbauen. Ja, es ist der Wahnsinn. Dann hatten wir jemanden von Arbeitsschutz, der gesagt hat, ich darf die Tische nicht so hinstellen. Unsere Tischholzfarbe war zu hell oder zu dunkel, eins von beiden. Da musste ich komplett neue Tische kaufen für irgendwie 20.000 Euro. Also völliger Schmarrn. Und das sind halt so, so viele Themen, die wir hier haben. Und dazu kommt halt, dass am Ende immer noch viel weniger Kapital in Europa vorhanden ist. Und von dem Kapital, was in Europa vorhanden ist, kommt ja auch noch ein Großteil aus den USA. Also ich sitze hier in Bielefeld, hier sind Firmen ansässig wie Dr. Oetker, Miele, Klaas und viele andere, Bertelsmann, die teilweise auch schon was machen, aber wo ich glaube, wir können noch viel mehr machen. Also ich würde mir wünschen, dass diese starken und tollen Familienunternehmen mit so einer beeindruckenden Legacy vielleicht einfach noch aktiver werden würden, neue innovative Companies aufzubauen und die dann vielleicht auch schon direkt zu integrieren. Ja, das ist auch das, was wir hier in Bielefeld versuchen. Wir haben ja hier die Founders Foundation, das ist so ein Accelerator, der auch von Bertelsmann und anderen Unternehmen hier mit aufgebaut wurde, also von der Mondstiftung. Aber da kann einfach noch viel mehr passieren. Wir haben so viele tolle Unternehmer in Europa, einen starken Mittelstand und der ist nicht aktiv genug. Also ich würde sagen, es liegt eher im Umfeld.
Das hat sich für mich auf jeden Fall nochmal gelohnt, euch diesen Freiraum zu geben zum Thema Gründung, Standortvorteile und so weiter, was teilen zu lassen. Und ich habe sozusagen als dritte Meinung, ja, Marius sagte, teilweise fehlt das Talent. Melvin sagt, teilweise ist der Nährboden nicht gut. Und ich bringe sozusagen noch die dritte Perspektive. Teilweise haben wir das Talent, denn zum Beispiel Nick Turley, der Head of Product von ChatGPT, der kommt aus meinem Nachbardorf in Schleswig-Holstein, aus Itzehoe. Und der, also ne, das Talent war da, aber dann hat dass der die große weite Welt, das Silicon Valley, ihn gerufen und dann ist er jetzt seit 10 Jahren dort und sorgt dort für Milliarden oder vielleicht sogar Billiarden Wertzuwächse. Toll, nicht Billiarden. Na, wer weiß. Billionen, ne? Milliarde, Billionen.
Billionen, ja.
Ja.
Ich komme auch immer durcheinander mit den
Maschinen. Deswegen wird mir auch nicht so viel Geld anvertraut wahrscheinlich. Irgendwann verliere ich den Überblick. Für mich war das ein super Input. Ich glaube, für die Zuhörenden auch. Ihr habt ganz toll performt in meinem Sinne. Also ihr habt mir Dinge erzählt, die ich spannend fand. Ihr habt Dinge hinzugefügt, die spannend waren. Ihr habt eure Erfahrungen geteilt. Ihr habt offen über Zahlen geredet. Dafür wirklich großen, großen Dank. Ich glaube, nur so kriegt man dann auch die Aufmerksamkeit. Und über die Aufmerksamkeit gibt es dann wieder Opportunities, neue Kontakte, Fans, Ambassadors und so weiter. Ich danke euch für die Offenheit. Viel, viel, viel Erfolg weiterhin. Alles Gute. Vielen Dank an Melvin Schwarz von Vision AI und Marius Meiners von Peak AI.
Danke dir.
Dankeschön.
Euch zu Hause lege ich jetzt noch ans Herz, uns zu folgen, die anderen Folgen zu hören und natürlich bei der nächsten Episode wieder dabei zu sein. Auch euch lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ganz liebe digitale Grüße von
Melvin Schwarz,
Marius Meiners
und Christoph Bosek. Bis bald. Tschüss.